90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 plus on air Matchday auf meinsportradio.de. Wir schauen wieder auf das europäische Fußballwochenende voraus. Aber bevor wir das tun, schauen wir erstmal zurück. Wir schauen nämlich erstmal zurück auf das, was in der Champions League sich unter der Woche getan hat. Und das war ja vor allen Dingen am gestrigen Abend dann einiges und einiges sehr Überraschendes, wenn wir an den 3:0-Sieg von Liverpool gegen Manchester City nochmal zurück erinnern. Und das tun wir gleich zusammen mit den Kollegen von 90 plus, mit Manuel Behlert und mit Marius Merk. Hallo ihr beiden.
Servus.
Hi.
Bevor wir zu Liverpool und Man City kommen, gucken wir erstmal auf das Duell der Bayern in Sevilla vom Dienstag zurück. 2:1 gewinnt der FC Bayern. Ein bisschen glücklich in Sevilla, hat aber 2 Auswärtstore geschossen und damit eine wirklich hervorragende Ausgangsposition für den Einzug ins Halbfinale sich erspielt. Manuel, wenn wir auf das Spiel nochmal zurückgucken, 2 Auswärtstore, die aber durch Eigentore quasi zustande kamen. Wie viel Bayern-Dusel war dabei?
Ja, schon ein bisschen. Also es war insgesamt das Spiel, was ich erwartet habe. Die ersten Minuten waren ganz gut. Da hatte ich Sevilla ein bisschen aggressiver erwartet. Aber Bayern hat nach 10 Minuten komplett aufgehört, Fußball zu spielen, hat gar keine Kontrolle im Spiel gehabt. Gerade im Mittelfeld, Ballbesitzphasen gab es viel zu selten. Javi Martinez am Anfang wirklich nicht gut ausgesehen, auch weil der Spielaufbau ein bisschen schwierig war. Ich fand auch, Arturo Vidal hat man angemerkt, dass er angeschlagen schon ins Spiel gegangen ist, hat sich ja dann nochmal etwas Ärger verletzt, musste dann ausgewechselt werden, was dann im Endeffekt ein Segen war, weil durch James Rodriguez mehr Spielkultur ins Spiel kam. Sevilla ging auch vollkommen verdient in Führung, hätte schon früher in Führung gehen müssen. Das 1:1 fiel dann natürlich relativ glücklich durch die abgefälschte Hereingabe von Ribery. Die erste Halbzeit war wirklich echt richtig schwach. Ich habe wie gesagt Sevilla so erwartet, die Bayern hätten Sevilla auch so erwarten müssen und einfach ein bisschen mehr Lösungen parat haben müssen. In der zweiten Halbzeit war es dann recht souverän. Sevilla hatte nur noch mal 1-2 ganz gute Phasen am Ende, wo sie am Drücker waren, aber so richtig klare Torchancen waren dann eher nicht mehr dabei. Das waren eher Distanzschüsse wie von Sonzi oder sowas, was jetzt nicht hundertprozentig gefährlich war. Das 2:1 von Bayern war dann auch ein bisschen glücklich am Ende, weil der Kopfball abgefälscht war und Soria den vermutlich gehalten hätte, aber das war wenigstens ein Angriff mit ein bisschen Sinn und Verstand. Dementsprechend ja, Ausgangsposition, wie du sagst, ist gut. Ich denke auch nicht, dass in München da noch großartig was anbrennt, aber mit der Leistung kann man auf jeden Fall zumindest über weite Strecken nicht zufrieden sein.
Mats Hummels hat es ganz gut zusammengefasst, hat gesagt, das Spiel heute war gut und okay, aber mit gut und okay gewinnst du eben nicht die Champions League. Marius, das ist ja der Anspruch der Bayern irgendwo. Glaubst du, da ist eine Steigerung drin? Und Manuel hat ja schon gesagt, dass die Hereinnahme von Vidal nicht unbedingt glücklich war. Hat Heinkes sich da am Anfang ein bisschen vercoacht?
Ja, also ich glaube nicht. Ich denke, in jedem K.O.-Spiel ist es immer ganz ratsam, Arturo Vidal aufzustellen, auch wenn er letztes Jahr gegen Real Madrid in den beiden Viertelfinalspielen da ein wenig spielentscheidend negativ beteiligt war. Aber das Spiel in Sevilla sehe ich so ein bisschen als dieses oftmals ja bekannte Zeigefingerspiel, was viele Mannschaften haben, bevor sie möglicherweise am Ende einen großen Titel holen. Die Bayern haben sich beim letzten Triple-Gewinn auch im Achtelfinal-Rückspiel war das zu Hause gegen Arsenal, hat man nach einem tollen Hinspiel, das man 3:1 gewonnen hat, noch 2:0 verloren. Da wurde danach ähnlich drüber gesprochen im Sinne von, reicht das überhaupt dieses Jahr? Und ich denke, das ist gar nicht so verkehrt gewesen, so wie das Spiel gelaufen ist. Man hat dann trotzdem kein schlechtes Ergebnis erzielt. Man hat noch alle Chancen. Und ich denke jetzt nicht, dass es für die Bayern nur wegen diesem Spiel nicht lang könnte oder sowas, sondern viel eher, dass die Bayern die Lehren aus dem Spiel ziehen werden und dementsprechend auch anders auftreten werden in den weiteren Spielen in der K.O.-Phase.
Manu, eine Lehre aus dem Spiel für Jupp Heynckes. Früher hieß es mal, wenn du Müller draußen lässt, dann wird das nix. Das gleiche gilt jetzt für James.
Ja, auf jeden Fall ist mit der wichtigste Spieler im Moment. Gerade weil eben Coman auf den Außenbahnen fehlt und dadurch schon mal der Faktor Tempo komplett erloschen ist im Offensivspiel, dann brauchst du umso mehr Präzision und Qualität. Robben ist natürlich ein guter Spieler, der aber auch keine 90 Minuten mehr auf Top-Niveau spielen kann. Ribery macht ohnehin relativ viele Fehler, weil er im Moment immer noch nicht kapiert hat, dass er eben nicht mehr so schnell, nicht mehr so explosiv ist wie früher. Ist zwar natürlich in einer etwas besseren Form im Moment, aber auch gegen Sevilla waren da einige Aktionen dabei, wo man mit dem Kopf schütteln musste. Also es ist schon so, dass James im Moment kaschiert mit seiner Qualität, den Coman-Ausfall kriegt er ein bisschen kaschiert. Und vor allem finde ich auch, dass James und Müller relativ gut zusammenpassen. Müller ist in der Rückrunde auch in einer recht guten Form. Dementsprechend können das zwei Schlüsselspieler sein in der Offensive, die eher zusammen auf dem Platz stehen müssen als Ribéry und Robben. Da finde ich es gut, wie Heynckes das geregelt hat gegen Sevilla, dass nur einer von beiden auf dem Platz stand und der andere den jeweils anderen dann ersetzt hat. Ich denke, das wird auch in den entscheidenden Spielen der Rückrunde, jetzt auch im Pokal gegen Leverkusen, so gehandhabt werden. Das ist das einzig Logische.
Und für den Einzug ins Halbfinale, da habt ihr beiden ja schon euch durchaus zu erkennen gegeben, dass da jetzt nicht mehr viel für die Bayern anbrennen wird. Wohl gar nichts mehr anbrennen wird. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Für Real Madrid 3-0 gegen Juventus Turin gewonnen. Cristiano Ronaldo mal wieder in Bestform. Der Dosenöffner relativ früh und dann die 64. Minute mit diesem wunderschönen Fallrückzieher. Da hat er alles klar gemacht und dann am Ende auch noch den Treffer von Marcello vorbereitet. Marius, wenn Ronaldo so spielt, kommt an Real Madrid kein Weg vorbei, oder?
Zumindest war es in den letzten beiden Jahren so. Es ist schon phänomenal. Vor noch 2-3 Monaten hat man davon gesprochen, dass Ronaldo wohl die schwächste Saison in seiner Karriere spielt. Das muss man jetzt ein bisschen revidieren und sagen, vielleicht die schwächste Vorrunde. Aber ich glaube, in den letzten 11 Spielen hat er jetzt auch schon wieder 22 oder 23 Tore geschossen, hat sogar jetzt noch Chancen, in La Liga sogar Torschützenkönig zu werden. Wenn er so weitermacht, könnte es durchaus noch passieren. Und in den K.O.-Spielen der Champions League ist er seit Jahren sowieso da. Das, was man ihm zu Beginn an seiner Karriere ein bisschen nachgesagt hat, dass er auf der ganz großen Bühne immer ein bisschen was liegen lässt. Also diesen Makel, wenn er denn mal überhaupt da war, hat er in den letzten Jahren komplett ablegen können.
Real also quasi schon weiter. Bei Juve hat man ja schon fast die Segel gestreckt nach diesem 0-3 im heimischen Stadion. Glaubt man da nicht mehr an die große Wende im Santiago Bernabeu, und auch die Roma, die wird nicht mehr an eine große Wende glauben. Die hat zwar im Estadio Camp Nou ein Auswärtstor gemacht bei der 1-4 Niederlage, aber insgesamt Manu Barça dann doch zu stark, auch wenn die ersten beiden Tore, ähnlich wie bei den Bayern, mit sehr viel Glück zustande kamen und durch Eigentore resultierten.
Ja, Barca war der Roma überlegen, aber man muss durchaus sagen, dass die Roma einige Chancen hatte. Also hätten auch in der ersten Halbzeit auf jeden Fall einen Elfmeter kriegen müssen. Zudem hat Ter Stegen noch 2-3 Mal relativ gut zugepackt. Und nach dem 3-1 von Dzeko hätte die Roma auch noch das 3-2 erzielen können, ehe dann das 4-1 fiel. Also das Ergebnis ist am Ende auf jeden Fall ein bisschen zu hoch. Die Roma wurde ein bisschen unter Wert geschlagen. Aber das passt bis jetzt einfach zur Barca-Saison. Sie üben Kontrolle und Dominanz aus. Sie spielen den Gegnern nicht regelmäßig in Grund und Boden, sondern fahren einfach gute Resultate ein. Haben auch einen Kader, der jetzt nicht unglaublich breit ist, sodass sie einfach Spieler schonen müssen, sodass sie arg auf die Kräfteeinteilung achten müssen. Und das gelingt Ernesto Valverde eigentlich jetzt relativ gut. Er hatte halt den Faktor, dass Dembele lange verletzt war und einfach nicht in Topform ist, dass Coutinho nicht in der Champions League spielberechtigt ist. Er muss einfach mit den Kräften haushalten, das gelingt ihnen ganz gut. Sie haben jetzt gestern nicht mehr gemacht, als nötig war. Sie haben dann, wie du angesprochen hast, auch ein bisschen Glück gehabt. Und dementsprechend, ja, das Halbfinale ist gebucht. Bis dahin dürfte in der Meisterschaft fast alles komplett erledigt sein. Und dann kann Barca auch in den Spielen in der Champions League richtig ans Limit gehen. Dann werden wir nochmal sehen, dass Barca doch noch einen Tick stärker ist, als das, was sie bis jetzt in der Champions League gezeigt haben.
Meisterschaft für Manchester City auch eigentlich schon abgehakt, kann am Samstag jetzt im Derby gegen Manchester United dann eingetütet werden. Gucken wir gleich nochmal ausführlich drauf, aber vorher müssen wir natürlich auf das gucken, was gestern passiert ist, und das war nicht das Manchester City, was wir eigentlich in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Marius, was ist da gestern los gewesen bei dieser 0-3 Niederlage in Liverpool? Liverpool so stark oder Manchester City erschütternd schwach oder erschreckend schwach, ungewohnt schwach?
Ja, schreckend ideenlos, finde ich. Also die Anfangsphase geht natürlich klar in Liverpool. Die sind, wie man es von Klopp-Mannschaften kennt, in großen Partien mit ordentlich Schwung aus der Kabine gekommen, haben da am Anfang früh das 1-0 gemacht, das 2-0, dann natürlich Sonntagsschuss von Alex Oxlade-Chamberlain, wo Chris gestern per WhatsApp mitgeteilt hat während dem Tor, dass der bei im Arsenal-Trikot wohl im Block H im Emirates gelandet wäre. Aber gestern hat er gepasst, dann auch noch das 3-0 in der ersten Halbzeit. Danach hat eigentlich City die ganze Zeit den Ball gehabt, hat es aber nicht geschafft, sich überhaupt Chancen zu erspielen. Also man hat da auch ganz wenig, sich da rausspielen können, ist überhaupt selten gefährlich vors Tor gekommen, auch wenn man die ganze Zeit den Ball um den Strafraum hat zirkulieren lassen. Das war gestern mal ein ganz anderes City. Normalerweise kommen sie immer irgendwann bei dem Gegner durch, sei es durch eine tolle Passstaffette, durch einen langen Ball. Gestern ging das überhaupt nicht, eigentlich Liverpool nicht wirklich, haben wir hier schon öfter thematisiert, mit einer Defensive von internationalem Niveau gestern, hat die ganze Defensive ein bockstarkes Spiel gemacht und es auch wirklich geschafft, dann noch die Null zu halten. Da hatte ich große Zweifel, als dann Liverpool das dritte Tor gemacht hat, ob die Partie nicht wirklich noch 3-1 oder 3-2 ausgeht. Ich war auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass City zumindest noch das Auswärtstor macht. So geht jetzt Liverpool wirklich mit einer mehr als komfortablen Ausgangsposition ins Rückspiel.
Einige haben gestern nach dem Spiel gewitzelt, das war ein typischer Auftritt einer Guardiola-Mannschaft im April. Meisterschaft entschieden und dann wird plötzlich in der Champions League ein bisschen was experimentiert und der Coach verzockt sich total. Manu, das ist natürlich eine Anspielung auf die Bayern-Zeit, wo er ja dann auch durch taktische und Aufstellungsfehler so ein bisschen das Aus da in der Champions League bei Bayern dann auch mit verursacht hat. Gestern hat er auch mit einer taktischen Variante etwas für Stirnrunzeln bei vielen gesorgt, Ilkay Gündogan als Rechtsaußen einzusetzen. Hat nicht funktioniert.
Ja, ich fand noch nicht mal Gündogan war gestern das Schlimmste. Also klar, Gündogan ist ein Spieler, der sehr viel Kontrolle ausübt, aber ich fand gestern gegen das laufstarke und wuchtige Mittelfeld von Liverpool war das nicht das Richtige. Man muss ja auch sagen, man hat ja jetzt gesehen, wie viele entscheidende Zweikämpfe an Liverpool gingen, wie man dann den Trent Alexander-Arnold, der da teilweise durch die Außenbahn gepflügt ist von hinten nach vorne, da war einfach mehr Wille vorhanden. Aber was für mich noch der entscheidendere Fehler war, war Laporte als Linksverteidiger. Defensiv war das hier und da ganz solide, manchmal wurde aber auch komplett überrannt und dann war vor allem der Punkt, dass auf links außen, wo schon die rechte Seite ein bisschen brach lag, auf links außen dann Leroy Sané gedoppelt oder teilweise getrippelt wurde und man hat dann immer gesehen, er hat verzweifelt versucht, irgendwie eine Anspielstation zu finden. Laporte stand irgendwie 50 Meter weiter hinten, den konnte er nicht anspielen. Da musste er in Dribblings gehen oder irgendwelche halbgaren Flanken schlagen und so sind dann ganz viele Angriffe einfach ins Leere gelaufen und das war so ein Punkt, der war einfach, es hat einfach nicht gestimmt in der Gesamtheit der Mannschaft. Es waren einfach so ein paar entscheidende Aspekte, die nicht pro City gesprochen haben, weil sie einfach nicht die richtige Homogenität auf dem Platz hatten. Also da hätte Guardiola vielleicht auch schon früher reagieren können, Sterling vielleicht schon im Verlauf der ersten Halbzeit bringen können oder eine Dreierkette installieren können. Das hat gestern nicht ideal gepasst. Und Liverpool ist dann natürlich gerade unter Klopp in solchen Spielen eine Mannschaft, die das dann eiskalt ausnutzt.
Wie viel Fehler würdest oder wie viel Anteil an diesem jetzt schon fast Ausscheiden von City würdest du Pep Guardiolas Methoden bzw. Ideen zu billigen?
Ja, also auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall einen Anteil daran gestern. Es hätte Alternativen gegeben. Er hatte einen Plan und als er dann, musste er relativ schnell feststellen, dass dieser Plan nicht funktionieren kann. Er hätte einfach einen Ticken früher reagieren müssen, ist meine Meinung. Also er hat schon einen Anteil daran. Aber natürlich standen immer noch gute Spieler auf dem Platz, die auch in der zweiten Halbzeit dann, als er dann Sterling brachte, hätte es auch noch ein bisschen mehr Kreativität geben können. Da waren viele Ansätze dabei, aber nichts wirklich Zwingendes oder wenig Zwingendes. Also es kam schon alles zusammen gestern. Aber ich schätze auch die Chancen auf ein Weiterkommen ganz, ganz gering ein, weil Liverpool mit dieser Offensive immer in der Lage ist, auch auswärts ein Tor zu erzielen. Gerade weil City von Anfang an Vollgas geben muss und nach vorne spielen muss. Da werden sich Räume ergeben. Salah, Mané, Firmino. Ich denke, Salah wurde zwar gestern angeschlagen, ausgewechselt, aber saß später schon wieder lachend auf der Bank. Also der wird nächste Woche spielen. Dementsprechend kaum eine Chance noch für City.
Also die spanische Zeitung Sport hat auf jeden Fall geschrieben, Klopp bleibt Peps Bestia Negra. Mal gucken, ob es dann in einer Woche auch wirklich so bleibt oder ob da noch ein Wunder, das Wunder vom Etihad passieren kann. Wir werden es natürlich überprüfen hier bei uns auf meinsportradio.de und bei 90plus und rmatchday geht's bei uns hier gleich weiter mit dem Ausblick auf die Ligaspiele vom Wochenende. Und da kümmern wir uns um United gegen City, um Atleti gegen Real, aber natürlich auch um das Merseyside Derby zwischen Liverpool und Everton und in der Bundesliga. Da schauen wir auf BVB gegen VfB. All das gleich hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir blicken auf die Spiele vom Wochenende in den europäischen Top-Ligen voraus und fangen in der Premier League an. Da stehen ja zwei Derbys auf dem Programm mit Mannschaften, über die wir eben schon gesprochen haben, die gestern in der Champions League aktiv waren. Fangen wir mal an beim möglicherweise dann am Wochenende schon neuen Meister bei Manchester City. Die haben in der Champions League die Klatsche gegen Liverpool kassiert, sich mit 0-3 dort von der Anfield Road verabschieden müssen. Jetzt dürfen sie am Wochenende im Derby in Manchester bei Manchester United ran, können da nicht nur José Mourinho ärgern, sondern können sowieso den Erzrivalen ärgern, indem sie dort die Meisterfeier eintüten. Die Frage ist jetzt an unseren Experten Manuel Behlert. Manuel, was glaubst du denn? Werden die es schaffen am Wochenende? Es wurde ja vor dem Spiel geredet, bevor gestern eben gegen Liverpool gespielt wurde, dass sich City dann am Samstag bei Manchester United erstmal schonen wird, nicht mit voller Kapelle antritt. Unter dem Eindruck der Derby, der Niederlage gestern gegen Liverpool, glaubst du, das wird Bestand haben? Die Konzentration bleibt auf der Champions League?
Ja, ich weiß nicht, wie viel Guardiola anpassen wird. Ich denke, das mit der Personallage wird sich jetzt erst in den nächsten Tagen noch ergeben. Das ist relativ kurzfristig. Ich glaube schon, dass City die Möglichkeit sieht, zu Hause gegen den Erzrivalen, gegen den Stadtrivalen Meister zu werden und das auch nutzen will. Ich finde auch Manchester United ist im Moment absolut schlagbar. Das wäre auf jeden Fall eine Meisterschaft, wo man sagen kann, das wird ein paar Jahre in Manchester Gesprächsthema sein. City ist trotz der 0-3-Niederlage jetzt gestern klarer Favorit gegen United und Guardiola wird auch dafür sorgen, denke ich, dass der ein oder andere Spieler, der gestern einen schlechten Auftritt hatte, die Möglichkeit bekommt, am Wochenende sich da ein bisschen zu rehabilitieren. Und dann wird es relativ schnell danach die Konzentration auf das Liverpool-Spiel geben. Und dann wird er hoffen, dass er nächste Woche noch irgendwas herausholen kann. Aber ich glaube, so das Programm ist für beide nicht unglaublich angenehm, also sowohl für Manchester City als auch für Liverpool, die ja ebenfalls ein Derby spielen am Wochenende. Also ich denke, da werden beide nicht unglaublich viele Kräfte schonen können.
Marius, wie siehst du es, die Favoritenlage beim Duell City gegen United, auch auf Seiten von City?
Ja, allein schon wegen dem Saisonverlauf muss man Manchester City gegen jeden der anderen 19 Premier League Mannschaften als Favoriten nennen. Ich denke auch, dass das, wie Manu schon gesagt hat, eine Riesenchance ist, mal eine richtig große Meisterschaft zu feiern, der Titel 2012, jetzt der Last-Minute-Titel damals gegen Queen's Park, dahin durch dieses berühmte Tor von Sergio Aguero in der Nachspielzeit, das war schon ein großer Titel, aber wer erinnert sich jetzt zum Beispiel noch groß an die Meisterschaft 2014? Das wäre ähnlich wie die Kategorie 2012, wenn man es gegen United daheim schafft, wenn man überlegt, dass City so die erste Mannschaft ist, die den Rekord von Arsenal, diese ungeschlagene Saison, ja, hätte irgendwie erreichen können und es trotzdem nicht schafft, die Heimspiele regelmäßig auszuverkaufen. Das ist schon irgendwie traurig. Da spielt eine Mannschaft, sei es wie auch immer sie zustande gekommen ist, durch viel Geld. Sie spielt trotzdem hervorragenden Fußball, aber trotzdem kriegen sie nicht mal ein Stadion voll, wo keine 60.000 reingehen. Das ist irgendwie traurig und dementsprechend könnte das für den Verein ja so ein richtig großer Tag werden. Aber man muss halt dann auch schauen, wie sie eben diese Klatsche in der Champions League verkraften. Für United geht es um nicht mehr viel. Mourinho hat jetzt in der vergangenen Woche ausgerufen, dass man auf jeden Fall Zweiter werden will, weil man auch in der ganzen Saison nie schlechter stand. Dementsprechend glaube ich, dass Mourinho es vor allem darum gehen wird, den Gastgeber die Feierlichkeiten zu verhindern, auch vor allem nicht in einem Stadion zu sein, wo Pep Guardiola gerade zum Meister gekürt wird. Dementsprechend wird da wahrscheinlich der größte Bus in der Geschichte von José Mourinho geparkt werden am Samstag.
Also mal wieder eine Defensivleistung einer Mourinho-Mannschaft. Mal gucken, ob es ähnliche Ausmaße nimmt wie damals Inter zu Gast bei Barcelona in der Champions League. Aber damals hat es ja dann mit dem Champions League-Sieg für Inter hinterher geklappt. Manu, wie viel ist denn diese Meisterschaft bei City wert? Weil Marius eben sagte, mal wieder eine große Meisterschaft einzufahren unter der Voraussetzung, dass jetzt ja die Champions League, das noch viel größere Ziel möglicherweise dann erstmal ad acta gelegt werden muss.
Trotzdem in der Premier League Meister zu werden, ist bei der Konkurrenz auf jeden Fall trotz allem ein großes Ziel, ein großer Erfolg. Das kann man jetzt nicht mit Paris vergleichen, die krasser Favorit sind in Frankreich und wo man ja eher dann sagen kann, die Champions League ist Pflicht und der Rest ist Zugabe und hier ist Meisterschaft ist Pflicht. Champions League ist natürlich das Ziel, das Guardiola in seiner Amtszeit hat und das er auch erreichen will, aber erstens noch sind sie nicht raus, es kann immer alles passieren, wenn tatsächlich Salah ausfällt, vielleicht City nach 5 Minuten schon führt gegen Liverpool im Rückspiel, dann kann alles noch passieren, aber klar, Titel geht erstmal über alles, gerade weil sie in der letzten Saison eben nicht englischer Meister wurden, dementsprechend ist das schon ein sehr wichtiges Ziel, einen Titel hat er ja schon mit dem Liga Cup, ich vergesse den Namen immer wieder.
Carabao Cup.
Haben wir schon oft drüber geredet. Das ist, wie gesagt, die Meisterschaft ist schon ziemlich wichtig und das wird dann auch wertgeschätzt werden.
Ich denke aber, man darf ja auch nicht unterschätzen bei der Champions League, gegen welche Gegner man da rausscheidet. Ich denke, dass es könnte trotzdem noch einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Du hast über die ganze Saison geschafft, diese Mannschaft punktemäßig ganz weit hinter dir zu lassen und gehst dann in 2 Spielen gegen sie raus. Klar, hast auch deine erste Saisonniederlage gegen Liverpool hinnehmen müssen. Aber auch letztes Jahr das Ausscheiden gegen Monaco, also man scheidet da jetzt erneut aus der europäischen Königsklasse aus, gegen eine Mannschaft, die man eigentlich, finde ich, über 2 Spiele schlagen muss.
Bei Liverpool auf jeden Fall, bei der siegreichen Mannschaft aus diesem Duell gestern, die Euphorie unheimlich groß, das Selbstvertrauen und die breite Brust riesig. Und jetzt geht's zum Derby gegen Everton. Da wird man am Wochenende, also bei Everton, am Samstag ab 12.30 Uhr dann auf dem Platz stehen und dieses Duell spielen. Marius, ist das jetzt für Liverpool überhaupt noch ein Ziel? Man hat ja die Stadtmeisterschaft, wenn man so will, ja eigentlich schon längst gewonnen. Man liegt in der Tabelle, wenn ich mal gucke, 26 Punkte momentan vor Everton. Also eigentlich sind die Gedanken wahrscheinlich komplett beim nächsten Dienstag.
Ja, wahrscheinlich schon, aber ein Merseyside-Derby kann man auf der anderen Seite auch nicht abschenken, wenn man Liverpool-Spieler oder Trainer ist. Jürgen Klopp hat auch in der Vergangenheit mal was ganz Gutes mit Dortmund an den Tag gelegt. Da, es war, glaube ich, kurz nach der 4-1-Gala gegen Real Madrid im Halbfinale, hatte man dann das Revier-Derby zwischendrin am Wochenende, hat dann bei Schalke mit einer ziemlichen B11, mit einem Kraftakt 2-1 gewonnen, wenn ich mich da richtig erinnere. Also er kann auch durchaus diese manchmal unangenehmen Zwischenderbys, die halt eine gute Champions-League-Saison dann mit sich bringt. Und dazu kommt auch, für Everton ist die Saison weitestgehend gelaufen, spielen wirklich eine ganz schwache Runde, haben vor der Saison groß investiert, aber auch der Trainerwechsel zu Sam Allardyce hat die Mannschaft wenigstens aus den Abstiegsregionen geholt. Das war nämlich noch wirklich Thema im Herbst. Mittlerweile steht man im soliden Mittelfeld, ist 9. 11 Punkte Rückstand auf den Europa-League-Platz, also da ist eigentlich kaum noch was drin nach oben. Dementsprechend werden aber auch die Spieler motiviert ins Derby gehen, ist quasi das letzte Highlight, was man den Fans in einer doch eher durchwachsenen Saison dann bieten kann. Aber Liverpool kann, wie gesagt, das Spiel auch nicht einfach abschenken. Der Platz 2 ist auch noch drin und man ist 2 Punkte in der United, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert. Chelsea ist schon sehr weit distanziert, also die Champions League Quali dürfte auch in diesem Jahr über die Liga gelingen, aber dennoch den 2. Platz sollte man vielleicht jetzt noch nicht abschenken, aber den Fokus absolut drauflegen kann man eben wegen der anstehenden Champions League auch nicht. Und es wird wahrscheinlich ein Derby sein, das nicht mit 100% trotzdem gespielt wird.
Nicht mit 100% und Manu sicherlich auch nicht mit Mo Salah, der ja gestern, wir sagten es ja schon, ausgewechselt werden muss und mit Blick auf Dienstag natürlich ein ganz wichtiger Spieler ist. Deshalb vielleicht am Samstag eher eine kleine Schonung kriegt.
Ja, absolut. Ich denke auch, der wird draußen gelassen. Wir haben ja ein paar Optionen. Wir könnten Oxlade-Chamberlain 1 vorstellen, Wijnaldum bringen, könnten Solanke bringen. Sie haben auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, das am Wochenende so zu regeln, dass da gar kein Risiko besteht, dass Salah nächste Woche Dienstag spielen kann. Das Rückspiel ist ja schon am Dienstag. Da ist ja nicht viel Zeit. Der wird von den Füßen ordentlich durchgeknetet und dann werden vielleicht dann noch auf 1-2 anderen Positionen Veränderungen durchgeführt. Henderson wird beispielsweise spielen, das ist klar, weil er im Rückspiel gelb gesperrt fehlt. Wie es im Emre Can steht, weiß man noch nicht. Der wird auf jeden Fall, denke ich, fürs Rückspiel wieder eine Option sein, aber ob der am Wochenende dann spielt, wenn er jetzt gestern noch nicht konnte, ist auch so eine Frage. Dementsprechend Klopp wird dann schon darauf achten, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die wirklich topfit ist und die jeder, der so eine kleine Blessur mit rumschleppt, wird dann geschont oder zumindest ausgewechselt nach einer gewissen Zeit. wie Marius ja schon gesagt hat, wird Liverpool nicht ganz bei 100% sein. Aber klar, ich glaube, wird die Mannschaft motivieren. Das ist ein Derby, das will man immer gewinnen. Ich rechne aber jetzt mit einem ziemlich engen Spiel. Also das wird auf jeden Fall keine klare Sache.
Gib mal einen Tipp für beide Derbys ab.
Ich würde sagen, City gewinnt 2-1 und Liverpool entweder 1-1 oder 1-0 für Liverpool.
Marius, gehst du mit?
Zu City gegen United komme ich dann bei der gewagten Prognose. Aber Everton Liverpool, da würde ich auf ein 2-1 für Liverpool tippen.
Also, so sieht es dann wohl in der Premier League am Wochenende aus, wie es im Derby von Madrid aussieht. Das werden wir gleich mal besprechen hier bei uns bei 90 Plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Da kommen wir nämlich gleich zu im nächsten Teil unserer Sendung beim Blick voraus auf das europäische Fußballwochenende.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
90 plus on air Matchday auf meinsportradio.de. Wir schauen nach Spanien zum Duell am 31. Spieltag zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Das ist ja letztlich das Spiel um Platz 2 in der spanischen Liga, auch wenn das an diesem Wochenende dann den Platz noch nicht endgültig entscheidet, aber momentan liegt ja Real Madrid 4 Punkte hinter Atletico Madrid. Beide Mannschaften haben 30 Spiele absolviert, Real 63 Punkte, Atletico 67 Punkte, und dieses direkte Duell ist natürlich voller Brisanz, Marius. Gerade wenn man jetzt auch mal darauf zurückblickt, was Real dann unter der Woche gemacht hat. Wir haben eben schon drüber gesprochen. 3-0 Juventus Turin weggefiedelt und vor allen Dingen Cristiano Ronaldo ja absolut brilliert. Die nächste brillante Vorstellung der vielen brillanten Vorstellungen in dieser Rückrunde dann am Wochenende gegen Atletico?
Kann man nicht so ganz mit Merseyside Derby vergleichen, aber Real wird da auch nicht, wie gesagt, wegen der Zusatzbelastung der Champions League. Man hat ja wirklich mit der absolut stärksten Elf gespielt. Die stärkste Elf ist für mich übrigens auch wirklich die Elf in Turin, nämlich ohne Bales und mit Isco momentan. Ich denke aber, Gareth Bale wird am Wochenende wieder eine Chance erhalten. Man wird sie ein bisschen verändern, aber wird auch, denke ich, am Wochenende eher die stärkere Aufstellung bevorzugen, als man sie im Rückspiel gegen Juventus denn nach dem Ergebnis noch benötigen wird. Man könnte dadurch am Ende das Ziel noch erreichen, nicht hinter Barca und Atletico zu stehen, aber ich denke, der absolute Fokus wird in den nächsten Wochen eben auf den Hattrick in der Champions League bei Real gelegt werden. Man hat zudem in den direkten Duellen mit Atletico in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut ausgesehen, sei es egal in welchem Wettbewerb. Man hat sich in der Copa del Rey in den letzten Jahren durchgesetzt, man hat sich in der Champions League mehrmals durchgesetzt, gerade auch zweimal im Finale. Man geht da momentan in den letzten Jahren schon mit ziemlich viel Selbstvertrauen in die Derbys, also die Zeit, wo Atletico Real regelmäßig gefährdet hat und Spiel auf Augenhöhe geliefert hat, die waren in den letzten Jahren nicht mehr so gegeben. Dennoch, denke ich, hat das Spiel jetzt nicht die größte Bedeutung für die Realspieler. Wir haben es ja schon im Herbst Orakel, als wir darüber geredet haben, wie groß ist die Krise bei Real, ist der Zenit der Mannschaft überschritten und haben schon damals gesagt, soweit ich mich erinnern kann, die meisten, dass Real dann wahrscheinlich im Frühling, wenn der Titel Hattrick in greifbare Nähe rückt, dort auch performen wird. Und das machen sie momentan. Und deswegen denke ich, dass das Spiel gegen Atletico ja möglicherweise nur ein kleiner Zwischenschritt sein wird.
Ein Zwischenschritt für Real, aber Manu, für Diego Simeone sicherlich dann doch etwas mehr. Wenn man mal auf die Statistik von Atletico guckt, mit Toren geizen sie. 50 Tore, gut, nach 30 Spielen, das ist okay, aber vor allem die Gegentoranzahl, die ist natürlich überragend. 14 Gegentore erst da. Haben es die Madrilenen mit 33 Gegentoren deutlich schlechter gemacht in dieser Saison?
Absolut, aber das Problem, das Atletico im Moment hat, ist dieser extrem dünne Kader. Sie haben ja ohnehin nur noch 17 Feldspieler und davon fallen eben gleich 3, vielleicht sogar 4 aus, wenn es schlecht läuft. Rosaico, Juanfran, Felipe Luis und Jimenez. 3 davon fallen auf jeden Fall aus. Ich glaube, Rosaico könnte sein, dass er der Rechtsverteidiger, dass er aufläuft. Bei dem wird es auf jeden Fall, also es bestand noch eine Chance, dass er heute in der Europa League aufläuft gegen Sporting. Dann besteht die Chance am Wochenende ja erst recht. Aber da gibt es dann auch beispielsweise kaum jemanden, den man da noch rotieren kann, wo man noch die Möglichkeit hat, mal ein bisschen Kräfte zu schonen. Neulich spielte in der Liga gegen La Coruña Der junge Isak als Rechtsverteidiger, den kannte man vorher auch, den kannten wahrscheinlich nur die Experten. Im Mittelfeld ist auch wenig Raum zum Schonen. Dementsprechend ist das so ein bisschen ein Wabonk-Spiel im Moment für Atletico. Worauf legt man den Fokus? Natürlich ist die Defensive immer noch gut, wenn man sieht, da spielt Lucas Hernandez links, da spielt Godin und Savic in der Mitte. Aber trotz allem, Real ist auf jeden Fall in der Favoritenrolle, zumal sie zwei Tage sogar länger Pause hatten. Atletico spielt ja heute Abend erst. Dementsprechend denke ich, dass das ein Heimsieg wird, dass Real wieder auf einen Punkt rankommt. Und dass die gute Defensive von Atletico zwar dafür sorgen wird, dass nicht viele Tore fallen, aber ich glaube, es ist schwierig, am Sonntag da ein gutes Ergebnis einzufahren. Dafür ist Real einfach zu stark im Moment. Auch wenn es in der Liga nicht so gut läuft bei Real Madrid, Atletico in den letzten Wochen immer mit relativ knappen Siegen, wie gegen La Coruña das 1-0. Wir müssen wirklich darauf achten, dass die Spieler schonen. Sie werden in der Liga problemlos sich direkt für die Champions League qualifizieren. Dann denke ich, dass bei Atletico eher das Ziel ist, dann den Titel in der Europa League zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall was man mit diesem Personal schaffen kann. Auch mit dem dünnen Kader kannst du in der Europa League noch gewinnen. Aber natürlich, wenn Real was anbietet, dann ist die Offensive gerade um Griezmann, um Correa, um Gamero immer in der Lage, auch ein Tor zu erzielen. Das ist ganz logisch. Aber ich würde auf Real tippen.
Und mit welchen Zahlen?
Ich denke 2-0 oder 2-1. Also Real wird jetzt auch nicht, wenn sie führen, werden sie nicht übermäßig weiter drücken. Aber ich denke, dass das ein relativ ungefährdeter Sieg sogar wird.
Marius?
Ich sehe es nicht ganz so. Ich denke, dass beide Mannschaften, Manuel hat das gerade mit Atletico und Europa League noch gut angesprochen, in den Fokus in den kommenden Wochen eher Richtung Europa richten. Im Hinspiel hat man sich damals bei Atletico weitestgehend neutralisiert, war ein ganz schwaches Spiel. Deswegen denke ich auch, dass man da am Sonntagmittag kein besonders tolles Spiel sehen wird. Ich denke, dass es ein 1-1 geben wird.
Also werden wir natürlich dann auch verfolgen am Wochenende. Real Madrid gegen Atletico Madrid und in der Bundesliga, da schauen wir auf Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Das Ganze am Sonntag. Borussia Dortmund ja mit der aktuellen Saison in der Europa League nichts mehr zu tun nach dem Aus gegen Salzburg. Die können sich auf die Bundesliga konzentrieren und haben ja jetzt eine Woche Zeit gehabt, Wunden zu lecken nach diesem 0-6 gegen Bayern München. Richtig einen draufgekriegt, die Borussen. Jetzt kommt mit dem VfB Stuttgart aber eine Mannschaft, die momentan auch auf einer Euphoriewelle richtig schwimmt, unter Taifun Korkut einen unheimlichen Lauf hingelegt hat und ja die Abstiegsränge weit hinter sich gelassen hat, momentan auf Rang 8 steht, vielleicht sogar noch ein bisschen höher schielt, auch wenn da in Sachen Europa natürlich nichts mehr wird, dazu ist der Abstand dann doch zu groß auf den 6-Platzierten, aber sich da vielleicht oben im erweiterten Mittelfeld dann doch einnistet, das ist so das Ziel, was die Stuttgarter haben, auf jeden Fall möglichst weit weg vom Abstieg zu kommen. Manuel, Stuttgart, großartige Entwicklung in den letzten Wochen.
Absolut. Stuttgart hat auf jeden Fall eine gute Kompaktheit unter Taifun Korkut. Er hat sehr viel Wert auf defensive Stabilität gelegt. Das merkt man gerade, weil er eben den Fokus ein bisschen darauf gelegt hat. Ich denke, dass auch die Offensive relativ gut ist. Sieht man vor allem Erik Tommy, den sie im Winter geholt haben aus Augsburg. Sehr, sehr gute Verpflichtung. Der hat sehr viel Selbstvertrauen. Gomez und Ginzek im Strafraum immer wieder für ein Tor gut. Ich denke auch, dass Stuttgart eine relativ gute Chance hat, in Dortmund was mitzunehmen. Bei Dortmund können zweierlei Dinge passieren. Nach dem 0-6 in München, das eine ist, dass die Mannschaft jetzt wirklich richtig verunsichert ist, dass Stöger zwar die eine oder andere Veränderung vornimmt, gerade der zuletzt wirklich inakzeptable Castro muss zwangsläufig raus, aber dass das trotzdem nichts nutzt, weil der Schock nach der Niederlage einfach so groß ist und dass es ein richtig zähes Spiel wird, in dem der VfB richtig gute Chancen hat, was mitzunehmen. Es kann aber auch sein, dass Dortmund eine Trotzreaktion zeigt und dann das Spiel tatsächlich relativ deutlich für sich entscheidet. Ich weiß nicht, was passieren wird. Die mentale Verfassung von Dortmund gibt mir hier in dieser Saison mitunter ein paar Rätsel auf. Ich denke, ich würde vielleicht eher vermuten, dass es ein relativ zähes Spiel wird, vielleicht mit einem knappen Sieg für Dortmund. Aber Stuttgart wird versuchen, auf jeden Fall Nadelstiche zu setzen. Sie werden in Dortmund permanent unter Druck setzen, wenn Dortmund den Ball hat. Man hat auch gegen Bayern gesehen, selbst in den Phasen, in denen die Bayern es etwas ruhiger angehen ließen, hat Dortmund wirklich gar keine Spielkontrolle gehabt, hat keine Passstaffetten aufziehen können. Selbst einfachste Pässe sind im Ausgelandet teilweise. Und ich weiß nicht, ob sie es jetzt geschafft haben, in einer Woche das komplett aufzuarbeiten. Wie gesagt, es wird personelle Änderungen geben, aber ja, wenn man bedenkt, dass die Impulse von der Bank jetzt in den letzten Wochen auch nicht übermäßig groß waren, sehe ich jetzt nicht, dass Dortmund da komplett 180-Grad-Drehung vollziehen kann. Stuttgart hat einfach, kommt einfach mit einer guten Mischung im Moment. Die Resultate stimmen, die Leistung jetzt nicht immer. Gegen HSV war es jetzt auch, weiß Gott, nicht überragend. Aber es hat dann halt im Endeffekt wieder für einen Punkt gereicht. Wie du schon angesprochen hast, es ist ein Achter. Mhm. Unter Umständen reicht ja Platz 7 sogar für die Europa League. Dementsprechend. Aber das muss nicht das Ziel vom VfB sein. Sie sind weg von den Abstiegsrängen, sind im gesicherten Mittelfeld und haben jetzt einfach eine Basis, auf der sie aufbauen können.
Marius, wie siehst du es bei Dortmund, diese 0-6-Klatsche gegen Bayern? Hakt man das da jetzt ab und sagt, naja gut, es waren die Bayern, da kann man schon mal verlieren, da haben wir schon öfter auch hoch verloren? Oder ist das doch jetzt, hat dieses Spiel gegen Bayern nur das offengelegt, was sowieso schon unter der Oberfläche bei Dortmund ja doch durchschimmerte, dass die Mannschaft eben nicht gefestigt ist, dass auch die Nicht-Niederlagen unter Peter Stöger in der Bundesliga auch nicht alle jetzt nur aufgrund der Klasse der taktischen Komponente des Trainers irgendwie zustande kamen?
Ja, es war zumindest, glaube ich, genau das, was der Verein vielleicht sogar gebraucht hat. Man hat sich das über Wochen gedacht, über die letzten Monate, dass ja viele in der Mannschaft für mich sind das, und ich denke, da werden die meisten mir recht geben, sind viele Mitläufer drin, die Mannschaft jetzt sportlich nicht unbedingt auf ein höheres Niveau bringen, sondern in einer funktionierenden Mannschaft ihren Stiefel runterspielen können und dementsprechend aber auch kaum auffallen. Ich finde, von diesen Spielertypen, ohne dass ich jetzt Beispiele nennen möchte, hat Dortmund viel zu viele momentan. Man hat das wirklich, ich habe in München eine BVB-Mannschaft, solange ich Fußball schaue, noch niemals so eklatant unterlegen gesehen. Man hat zum Beispiel auch mit Thomas Tuchel in München 5-1 verloren. Das hat sich aber, obwohl man am vergangenen Samstag nur ein Tor mehr bekommen hat, bei weitem nicht so angefühlt. Ich denke, dass die ersten Schritte wurden ja von Watzke schon auch vor dem Spiel unternommen. Also, wie du gesagt hast, da wird auch schon unter der Oberfläche gebrodelt haben. Und dementsprechend hat der BVB auch schon gewisse Schritte eingeleitet. Man wird sich da in der neuen Saison personell komplett neu aufstellen. Man wird auch wahrscheinlich sich in der Mannschaft ziemlich neu aufstellen. Also ich rechne da mit einigen Abgängen und einigen Zugängen. Aber es ist wahrscheinlich jetzt auch einfach an der Zeit. Man wollte nicht ein weiteres solches Jahr erleben, wo man wirklich nicht unbedingt Fortschritte erzielt. Und wenn man überlegt, wie viel Geld der BVB in dieser Saison allein durch die Verkäufe von Dembele und Aubameyang eingenommen hat, dadurch besteht zumindest faktisch die Möglichkeit, die Mannschaft zu verstärken. Es wurde Geld ausgegeben für neue Spieler, aber verstärkt haben sie die Mannschaft nicht wirklich. Also alles in allem geht Dortmund momentan jede Homogenität ab und dementsprechend kann man wirklich froh sein, wenn die Saison auf einem Champions-League-Platz zu Ende geführt wird.
Man hat ja jetzt noch mal Expertise eingekauft, will Expertise einkaufen. Matthias Sammer als externer Berater, Sebastian Kehl dann etwas dichter dran an der Mannschaft. Manuel, sind das Schritte, die Dortmund wieder in die richtige Richtung bringen?
Ja, Veränderungen sind gut und ich denke, gerade Matthias Sammer hat seine Kompetenz ja schon nachhaltig unter Beweis gestellt, selbst wenn er nur als externer Berater agiert. Ich denke, alleine die Expertise ist einfach da und ich denke, wenn der BVB darauf hört, dann sieht das ziemlich gut aus. Sebastian Kehl macht auch in Interviews einen sehr guten Eindruck, ist ein Mann vom Fach, kennt den Club, wird danach nach und nach integriert. Ich denke, gerade weil Watzke und Zorc ja wohl in ihre letzte Amtszeit gehen, ist das gut, so jemanden einzuarbeiten, der über Jahre hinweg dann nochmal dazulernen kann, die Strukturen kennenlernt und einfach in die tägliche Arbeitsweise eingeführt wird. Da muss halt natürlich noch ein Trainer gefunden werden. Das wird wahrscheinlich die größere Aufgabe. Jemand, der tatsächlich für taktische Stabilität sorgt, der dieses ganze Mitläufertum, was Marius eben angesprochen hat, ein bisschen aussortiert, der da eine Struktur findet und einfach eine taktische Basis findet, die Stabilität bringt, die auch einen Wiedererkennungswert hat. Das war dann unter Bosch war sehr viel Pressing und unter Stöger ist jetzt ein bisschen mehr Verwaltung, aber das ist alles, das ist kein Fußball, der Spaß macht im Moment bei Dortmund und das ist das dauerhafte Ziel, dass es wieder ein dominanter Fußball wird. Lucien Favre ist ja ein Trainerkandidat angeblich. für eine Stabilisierung auf taktischer Ebene wäre er sicherlich nicht verkehrt, aber das ist dann auch keine Lösung, die jetzt 4-5 Jahre gut gehen würde. Deswegen wird man jetzt in Dortmund sich das ganz genau überlegen müssen, wie man in der Trainerfrage verfährt, welche Möglichkeiten man hat. Dass Peter Stöger Geschichte ist, ich denke, da sind sich jetzt alle einig, auch wenn es da noch keine offiziellen Aussagen gab, aber da ist es einfach nicht vorstellbar, dass er eine Zukunft hat. Aber wie gesagt, mit Sammer und Kehl ist schon mal ein erster Schritt getan, wenn jetzt die Kaderstrukturierung angesprochen wird und wenn das wirklich sehr gut umgesetzt wird im Sommer. Wie gesagt, Geld ist noch ein bisschen vorhanden und die direkte Champions-League-Qualifikation ist ja auch möglich. Dann sind schon ein paar Argumente da, weil der Name Dortmund zieht immer noch. Und wenn man Spieler mit einem klaren Konzept nicht überzeugen kann, womit dann? Also ich sehe nicht schwarz für die Zukunft, aber es müssen halt viele Dinge passieren im Sommer. Aber ich denke, dass der BVB das jetzt auch verstanden hat.
Was siehst du für das Spiel gegen Stuttgart? Was für ein Ergebnis?
Ja, 1-1 oder 2-1 für Dortmund.
Marius, was glaubst du?
Ja, da gehe ich mit. Also ich glaube auch, dass wenn Dortmund gewinnt, dann wird es wirklich auch ein knapper Sieg. Also da würde ich auch tendenziell mal zu einem 2-1 tendieren, ja, aber ich könnte mir auch ein Unentschieden vorstellen, aber ich würde eher sagen 1-0 Dortmund, einfach nur was anderes als Manu zu tippen.
Also, so wird's dann wahrscheinlich am Wochenende ausgehen. Wir haben aber gleich hier noch bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de die gewagten Prognosen unserer beiden Experten Manuel Behlert und Marius Merk werden sich gleich noch mit denen wieder einmal bei uns melden hier nach einer kurzen Pause.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de zum Abschluss der Sendung, der wöchentlichen Sendung immer donnerstags. Jetzt natürlich wieder die gewagten Prognosen ans Fußballwochenende. Ich lasse mich mal überraschen, was die beiden sich heute ausgedacht haben. Marius, fang mal an. Welche Prognose stellst du für die Spiele des Wochenendes auf?
Also zunächst haben wir hier noch eine Prognose von unserem Kollegen Damian einzubringen, der nämlich sagt, dass Dortmund deutlich gegen Stuttgart gewinnt. Er führt es an, dass Dortmund zum ersten Mal seit September 2017, damals war es ein 6-1 gegen Gladbach, souverän Bundesligaspiel gewinnen wird und deutlich die Klatsche von München wird seine Wirkung zeigen. Stöger wird die Mannschaft entsprechend einstellen und es wird einen Befreiungssieg mit mindestens 3 Toren Unterschied und somit die erste Niederlage für Taifun Korkut geben. Ja, zu mir selbst, also ich habe das vorhin ja schon anklingen lassen. Meiner Meinung nach gibt es am Samstag noch keinen Titel für Manchester City. Manchester United verschiebt die Feier der lauten Nachbarn nochmal um eine Woche nach hinten. Ganz einfach aus dem Grund, dass José Mourinho die Mannschaft so defensiv einstellen wird. Er will auf jeden Fall vermeiden, dass Manchester City mit dem Trainer Pep Guardiola gegen ihn und seine Mannschaft zu Hause die Meisterschaft feiert. In diesem Jahr gab es auch unter ihm, finde ich, durchaus verbesserte Auftritte gegen Top-Teams. Muss man aber natürlich einschränken. Das war vor allem zu Hause, wie zum Beispiel gegen Chelsea oder Liverpool. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es am Samstag keine Tore gibt. City wird natürlich auch die Packung aus dem Hinspiel bei Liverpool ein wenig mit sich herumtragen. Und während United die ganze Woche sich explizit auf diese Aufgabe vorbereiten konnte, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass Mourinho die Mannschaft auch so vorbereitet hat, dementsprechend gibt es am Samstag keine Tore.
Also keine Tore, sagt Marius. Deine Prognose fürs Wochenende, Manuel?
Ich sage, dass die TSG Hoffenheim in Frankfurt gewinnt und an der Champions League anklopft. Bei Frankfurt herrscht jetzt zumindest ein klein bisschen Unruhe. Das Kovac-Thema geht nicht spurlos an den Verantwortlichen an der Mannschaft vorbei, auch wenn jetzt Bobic ja hatte erst ein bisschen aggressiver reagiert und gesagt, das ganze Thema geht mir auf den Zeiger, sinngemäß. Jetzt hat Bobic gesagt, dass es keinen Kontakt gibt. Kovac hat gesagt, dass keine Zweifel daran bestehen sollten, dass er in der nächsten Saison noch Frankfurt-Trainer ist. Dazu kommt natürlich noch die Rebic-Verletzung, die meiner Meinung nach wirklich sehr schwierig zu kompensieren ist. Rebic ist jetzt nicht der effizienteste Spieler, also schießt schon seine Tore, aber ist vor allem wegen seinem Arbeitspensum, seinem Laufaufwand extrem wichtig für Frankfurt. Und Hoffenheim hat in den letzten Wochen auf jeden Fall wieder zugelegt. Schlüsselspieler sind wieder in Topform. Es bestehen mehr Optionen. Gnabry, Kramaric, Uth funktionieren sowieso hervorragend. Und es sind nur noch 4 Punkte auf Platz 4 für Hoffenheim. 3 Punkte auf Frankfurt. Zudem ist am Wochenende das direkte Duell zwischen Leverkusen und Leipzig. Das heißt, die Konkurrenz kann auch nicht komplett punkten. Dortmund haben wir schon angesprochen, das ist auch noch kein garantierter Sieg. Und Schalke nach 6 Siegen in Folge könnte auch irgendwann mal wieder patzen. Das heißt, Hoffenheim hat tatsächlich mit einer Serie am Ende ziemlich gute Chancen, noch in die Champions League zu kommen. Und wenn sie in Frankfurt gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall ganz, ganz nah dran. Und davon gehe ich aus, dass sie knapp in Frankfurt gewinnen, weil bei Frankfurt einfach ein paar Dinge im Moment nicht so am Optimum laufen und das vielleicht das Ganze drumherum ein bisschen dafür sorgt, dass das dann nicht 100% abgerufen werden kann. Und bei Hoffenheim, wenn sie nicht in Frankfurt gewinnen, ist es für sie auch kein Drama. Also spielen eine gute Rückrunde, sind auf dem aufsteigenden Ast und die Europa League scheint zumindest ziemlich sicher zu sein. Aber die Chance Champions League haben sie noch im Kopf und die werden sie noch nutzen.
Soweit also die Sicht unserer Experten von 90 Plus hier bei 90 Plus und R Matchday auf meinsportradio.de. Der Blick auf das europäische Fußballwochenende. Wir werden die Prognosen natürlich überprüfen und dann in der nächsten Woche weitere Prognosen für den nächsten Spieltag aufstellen hier auf meinsportradio.de. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter und diskutiert auch gerne mit uns. Schreibt uns eure Sicht der Dinge. Geht ihr konform mit dem, was unsere Experten von 90 Plus gesagt haben oder nicht? Kommentieren könnt ihr natürlich auf den sozialen Kanälen von meinsportradio.de, bei den sozialen Kanälen von 90 Plus, so muss es heißen, und natürlich auch auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Direkt unter diesem Audiobeitrag könnt ihr natürlich auch euren Senf gerne zu uns abgeben, euren Kommentar absondern, und bei iTunes, da könnt ihr uns natürlich auch bewerten. Tut das und hört weiter rein hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Manu und Marius.
Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von Golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.